Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 599 von CC2TV Audiocast. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer. Die Zuhörerinnen scheinen, wenn man den Statistiken glauben darf, oder zumindest die Zuschauerinnen, bei YouTube immer weniger zu werden. Aber wer weiß, vielleicht verstecken sie sich auch. Ich freue mich, dass wir es bis hierhin geschafft haben, denn 599 Folgen, das war am Anfang noch gar nicht so abzusehen. Und ja, seit einiger Zeit mache ich es ja nun ganz allein. Und dann auch noch eine Stunde, meist, manchmal mehr, manchmal weniger. Mal sehen, wie es heute wird, wie es läuft. Das ist schon, naja, manchmal anstrengend, muss ich schon sagen, weil die Vorbereitung auch für die Audiothemen, da muss ich ja doch nun versuchen, verschiedene Quellen zu finden, um herauszubekommen, wo kommen die Informationen denn her? Ist das nur ein einziger, der sich was ausgedacht hat, oder haben wir hier tatsächlich 3, 4, 5, 6 verschiedene Urheber für das, was es zu berichten gibt? Aber diese Vorbereitungen laufen ja kontinuierlich. Das geschieht ja nicht heute, jetzt hier, 5 Minuten, bevor ich irgendetwas aufnehme, sondern ich habe ja Themensammlungen, die ich dann irgendwo zusammenführe und aus denen heraus ich dann das entnehme, was ich aktuell für richtig oder wichtig halte. Ja. Was haben wir denn heute? Tja, verschiedene Themen eigentlich, aber die befassen sich alle mit dem, was die Technik, die IT erst möglich gemacht hat. Aber dann fangen wir einfach an. Für viele wird der Name wahrscheinlich gar nicht in Bewusstsein aufgetaucht sein. Super Micro oder Super Micro, eine Firma, die Serverboards herstellt. So, und da ist jetzt etwas öffentlich geworden, was ich erstmal so gar nicht glauben wollte, aber das US-Medium Bloomberg, ein bekanntes, renommiertes Unternehmen, welches sicherlich seriös arbeitet, hat da etwas veröffentlicht, was doch, ja, sagen wir mal, so ein bisschen erschreckend macht. Und zwar, es sind Überwachungschips auf Servern gefunden worden, die ja die Möglichkeit bieten, dass man von außen auf diese Server zugreifen kann und sie letztendlich mit ja einer Menge Spezialwissen und Software auch fernsteuern kann. Und zwar haben diese Recherchen ergeben, dass bereits 2015 bei Apple und Amazon von den Firmen selbst Chips entdeckt worden sind, die eigentlich gar nicht auf das Mainboard gehören. Diese kleinen Chips, die sollen eine Größe haben von etwa einer Bleistiftspitze, die docken auf dem Board an, am BMC, das ist dieser Baseboard Management Controller, der den Server mit dem Netzwerk verbindet. Über diesen Management-Controller kann der Server also aus dem Netzwerk heraus angesprochen werden. Man kann da zum Beispiel einen virtuellen Monitor oder virtuelle Tastatur darüber emulieren. Und genau da haben sich diese kleinen Fuzzi-Chips hineingehangen. Naja, die können sich ja nicht einfach da hineinhängen, die kommen ja irgendwie dahin. Und das ist wohl so passiert nach den Recherchen von Bloomberg, dass der Hersteller, ein chinesisches Unternehmen eben, Kontakt hatte zum chinesischen Geheimdienst oder umgekehrt, und die haben gesagt, hier, machst du Chip da drauf. Das heißt, viele Unternehmen, in der Hauptsache amerikanische Unternehmen, es sollen wohl 30 größere Unternehmen, außer Apple und Amazon, auch Banken, auch die NSA, auch CIA, auch große Unternehmen betroffen sein. Diese Unternehmen bestellen diese Serverboards für ihre Rechenzentren, für ihre, was weiß ich auch immer, überall da, wo sie eben Server benötigen, die auch im Netzwerk hängen. So, und auf einer ganzen Reihe vielen, wie viel weiß man nicht, dieser Boards ist dieser Zusatzchip dann erkannt worden. Wie gesagt, Apple und Amazon haben das selbst erkannt, schon vor 3 Jahren. Amazon hat diese Boards auch weitergegeben an die US-Behörden. Apple hat sich geweigert, die rauszugeben, warum auch immer. Und man hat dann bei diesen Unternehmen, die dann darüber informiert wurden, das also selbst nicht herausgefunden haben, angefangen, diese Server auszutauschen. Vor allen Dingen die großen Apple und Amazon, die bestreiten das ganz vehement. Gut, man kann nachvollziehen, dass es nun, wenn man gerade bei Apple Boards einsetzt, wo ein Spionagechip drauf ist, der aus China kommt, der vom chinesischen Geheimdienst erzwungen wurde, bei dem Bordhersteller das Ding da drauf zu nageln, dass die das nun nicht so gerne haben, dass sowas rauskommt. Und ja, jetzt muss man sich überlegen, was machen diese Dinger denn eigentlich? Man konnte bisher nicht nachweisen, dass irgendwelche Daten abgegriffen worden sind. Man ist auch nur dahinter gekommen, weil man bei der Überwachung der eigenen Aktivität im Netzwerk irgendwelche Sachen gefunden hat, die merkwürdig waren. Da waren Netzwerkaktivitäten dabei, da konnte sich keiner einen Reim drauf machen. Und dann hat man gesucht und geguckt und hat eben gefunden, dass da Chips sind, die etwas machen, wobei man gar nicht weiß, was sie denn nun machen. Und man hat dann überwacht, was sie tun, aber mehr als Kommandos zu übertragen und andere Server zu kontaktieren, haben sie, zumindest konnte man es nicht nachweisen, eben nicht gemacht. Jetzt ist die Frage, was sollten die denn dann da drauf? War das eigentlich nur so die Möglichkeit, wir wollen irgendwann mal darauf zugreifen? Oder hat man es einfach technologisch noch nicht geschafft, überhaupt diese infizierten Mainboards so von außen zu manipulieren, dass man Daten abgreifen kann? Denn man kann darüber sogar das Betriebssystem verändern, neu booten. Also im Grunde genommen alles das, was man eben über das Netzwerk wirklich machen kann. Ist es denn wirklich realistisch, dass man aus China versucht, bei diesen 30 Firmen, die von den Geheimdiensten jetzt bekannt gegeben worden sind, nicht in Namen, sondern nur in Summe, dass diese Angriffe da ja, wirklich geplant, ernsthaft geplant waren von China aus? Hat man sich vielleicht auch noch nicht getraut, irgendetwas zu machen, sondern nur erstmal so, naja, Schläfer da drauf gebracht, dass man im Falle eines Falles etwas machen kann? Man weiß es nicht. Es ist erschreckend, dass so große, bedeutende US-amerikanische Firmen ihre Mainboards in China bestellen und der chinesische Hersteller denen infizierte Boards verkauft. Gut, nachdem das bekannt geworden ist, sind die Aktien von Supermicro um 50% gefallen und die werden im Moment auch keinen Fuß mehr auf die Erde bekommen, denn es sieht so aus, als würden sie langsam dem Ende zutorkeln. Vielleicht können sie gar nichts dafür, denn sie sind ja wohl nach 2 oder 3 Berichten, die ich gelesen habe, tatsächlich gezwungen worden, von den chinesischen Geheimdiensten diese Boards zu manipulieren, bevor sie ausgeliefert worden sind. Jetzt kann man natürlich weiter sinnieren, ist denn das, naja gut, Unrecht ist es irgendwo auf jeden Fall, ist schon klar. Aber in den Vereinigten Staaten ist es ja nun auch gang und gäbe, dass Geheimdienste Lieferungen abfangen von Mainboards an andere Firmen oder auch an Handelsketten oder auch an Privatleute und diese Mainboards manipulieren, von außen Abhörmöglichkeiten schaffen und sie dann wieder fein säuberlich einpacken und weiterschicken. Das ist seit Jahren bekannt, das weiß man. Und muss man sich dann so darüber aufregen, wenn das denen passiert? Eigentlich nicht. Snowden hat es ja in seinen Veröffentlichungen ganz klar und ganz deutlich gemacht und auch die Quellen angegeben, dass so etwas in den USA seit Jahren gang und gäbe ist. Jetzt hat es die Nation, diese freiheitliche Nation, auch erwischt. Jetzt sind sie also reingefallen und jetzt, sagen wir mal, zieren sie sich etwas zuzugeben, dass sie Sachen untergejubelt bekommen haben, die sie selbst technologisch beherrschen sollten. Naja gut, Amazon ist ja drauf gekommen und letztendlich Apple auch, aber seit 3 Jahren bekannt, die Server soweit wohl alle ausgetauscht und es sollte Ruhe sein. Die werden jetzt wahrscheinlich genauer hinsehen, wenn sie neue Mainboards kaufen für ihre Serverfarmen und genauer überprüfen, ob da nicht möglicherweise wieder eine Wanze drauf ist. Es muss ja nicht unbedingt in China passieren. Mit Geld kann man schließlich alles machen. Ja, mit Geld, das ist so eine Geschichte. Amazon-Mitarbeiter stehen im Verdacht, in China Kundendaten verkauft zu haben. Kundendaten, die in China von Händlern wieder weiterverkauft worden sind. Das heißt, Mitarbeiter von Amazon haben diese Daten an Händler verkauft, die diese weiterverkauft haben. Jetzt wird das so ein bisschen, ja, die Hand drüber gehalten. China möchte noch nicht so ganz gern, dass das ruchbar wird und Amazon ebenfalls nicht. Die wollen auch da so ein bisschen, ja, das nicht nach außen dringen lassen. Dieser Verkauf von diesen Datensätzen, man spricht von 80 bis 2000 US-Dollar pro Datensatz, was die Mitarbeiter von Amazon bekommen haben, von irgendwelchen, ja, gedeckten Organisationen aus China. Und man spricht weiterhin davon, dass auch von Amazon-Mitarbeitern bereits gesperrte Accounts von Händlern, die sich daneben benommen haben, die von Amazon gesperrt worden sind, wieder freigeschaltet wurden. Und dass diese Mitarbeiter auch negative Bewertungen gelöscht haben. Und hier sollen also bis zu 300 US-Dollar geboten worden sein, um negative Bewertungen von irgendwelchen Händlern zu löschen. Also die Bewertungen, wo man sicherlich manchmal dran fühlen kann, dass sie irgendwo selbst kommen von den Händlern, auch dafür hat es Geld gegeben, dass die den Händlern aber unangenehm sind, das kann man wohl sicher sagen. Habe ich übrigens auch jetzt wieder von 2 Zuhörern etwas zugesteckt bekommen, dass wohl BenQ bei Problemen bei seinen Projektoren mit dem Farbrad, da haben einige Kunden Aufnahmen gemacht, wie der Fehler visuell dargestellt wird oder sich darstellt, und haben die bei YouTube eingestellt, damit man mit anderen Leuten darüber sprechen kann. Guck, so sieht der Fehler bei mir aus, wie sieht es bei dir aus? Haben das dann an den Hersteller geschrieben und denen den Link geschickt. Und die sind dann vom Hersteller von BenQ aufgefordert worden, diese bei YouTube zu löschen, diese Fehler. Also offensichtlich ist diese öffentliche Darstellung von irgendwelchen Fehlern bei Reparaturzeiten von bis zu 6 Wochen und einer ziemlich maulfaulen Kommunikation von Seiten des Herstellers dennoch sehr wenig gewollt und sehr unangenehm. Denn warum sollte man sonst sagen, hier, du hast einen Fehler beschrieben, anstatt zu sagen, ja, Kinders, genau den Fehler und dann machen wir dies und das und machen das auf Kulanz oder Garantie oder was weiß ich auch immer. Nein, dann sagt man, lieber Kunde, nimm das da raus und wir möchten nicht, dass das so online steht. Es ist schon eine Welt, da sind verschiedene Sachen so hintenrum heimlich, die da abgehen. Was auch noch in diese Geschichte reinpasst, wobei Microsoft ist hier ein Mitspieler. Die gehen da relativ offen damit um. Microsoft hat nämlich selbst bekannt gegeben, dass einige Digital Crime Unit, DCU, erfolgreich waren bei Hackerangriffen und dass Microsoft die gestoppt hat. Und zwar ging es darum, dass republikanische Gruppen in den USA, die nicht mehr so, naja, freundlich gesinnt waren gegenüber ihren jetzigen Präsidenten, dass die versucht haben, die Arbeit im Weißen Haus zu sabotieren. Diese Gruppen, die unter unterschiedlichen Namen aktiv sind, wurden von Microsoft aufgespürt, erkannt. Und es waren Hackervereinigungen wie Strontium darunter, zu Brad Smith und so ein paar, ich weiß nicht mehr genau. Es gibt eine ganze Menge von diesen Gruppen. Die sind auch schon im Visier des Sonderermittlers Robert Mueller gewesen und wurden auch in dessen Anklageschriften mit dem russischen Geheimdienst in Verbindung gebracht. So, die sollen also versucht haben, Einfluss auf den Senat in den USA zu nehmen. Einige haben gefälschte Websites, die fast offiziell aussahen, ins Netz gestellt und haben da Falschmeldungen, Falschinformationen verbreitet. Und Microsoft hat es also geschafft, in, ich glaube, mittlerweile über 80 Fällen per Gerichtsbeschluss diese gefälschten Seiten unter Kontrolle zu bringen und sie dann abzuschalten. Also jetzt sind es wieder, ich glaube, 6 Seiten gewesen, die Hudson.org, MySharePoint.com und MyIRI.org und Senate Group, ADFS und so weiter. Also ganz für uns nichtssagende, aber in den USA bekannte Namen haben. Unter anderem auch, und da ist Microsoft wohl erstmal drüber gestolpert, Office365-OnDrive.com und sowas. Man sieht, es tut sich hier irgendetwas im Netzwerk. Das Netzwerk wird immer natürlicher, müsste man sagen. So, was wir im normalen, natürlichen Leben haben, die ganzen Lumpereien, die ganzen Verbrechen, die ganzen Diebstähle, die ganzen Raub und so weiter, all das verlagert sich genauso mit neuen Möglichkeiten, mit erweiterten Fähigkeiten auch in das Netz. Und ein Unternehmen wie Microsoft, die sicherlich mords viel Ahnung haben, oder Amazon oder Google, sind nicht vor so etwas geschützt, sondern haben die gleichen Probleme wie alle anderen. Die können sich natürlich helfen gegenüber irgendeinem Privatmann, der gehackt worden ist, aber der ist ja im Grunde genommen auch uninteressant. Genauso die VPN-Filter. Und da ist doch ein Hackernetzwerk aktiv, welches HTTPS, also das eigentlich die sicheren Verbindungen, knackt. Und diese Malware, die auf Routern und NAS-Systemen installiert sind, die sind ja so intelligent programmiert, dass man selbst nach einem Neustart des kompletten Systems immer noch Reste davon auf dem System hat und diese Module, diese SSLER, die können anschließend wieder nachgeladen werden. Das heißt, die suchen sich wieder im Netz Quellen, selbst wenn einige Server abgeschaltet sind, suchen sie weiter nach anderen Quellen, bis sie wieder eine Quelle finden, wo sie selbst entsprechenden Code nachladen können. In der Hauptsache geht es hier um Man-in-the-Middle-Attacken, die auf den Servern stattfinden. Und diese Attacke auf eingehenden Datenverkehr in der Hauptsache ausführen. HTTPS ist also nicht geknackt in dem Sinn, aber ausgetrickst worden. Denn es können jetzt damit auch verschlüsselte Daten ausgespäht und verändert werden, ohne dass man es normalerweise sehen oder erkennen kann. Grundsätzlich kann man sagen, dass man versucht, HTTPS auf HTTP herunterzustufen, indem man dem HTTPS-Sender vorgaukelt, du, ich kann das gar nicht, mach mal HTTP. Und dann, wenn der Client das glaubhaft versichert hat, dann wird eben die Kommunikation nicht mehr sicher durchgeführt. In der Ukraine grassiert es, da hat man viele Endgeräte noch nicht als HTTPS angeboten, so dass man hier auch mit diesem Trick zurechtkommt und dann einfach der Client sagt, du mach mal HTTP und dann hat man eine ungesicherte Verbindung. Wenn man Twitter, Google oder Facebook oder auch YouTube betrachtet, das wird dann immer noch anders behandelt als normal und die nutzen noch andere Sicherheitseinstellungen. Da ist die Gefährdung nicht so hoch, aber in allen anderen Netzen, in Firmennetzen, gerade in solchen Ländern, die technisch noch nicht auf so einem hohen Niveau sind, wie eben im Moment, was ich sagte, Ukraine zum Beispiel, da ist die Gefahr groß, dass man eben hier tatsächlich gehackt wird, könnte man vielleicht sagen, obwohl eigentlich ist es ja was ganz anderes. Das FBI hat wohl eine ganze Reihe dieser Server, von denen diese Aktivitäten ausgingen, übernommen oder auch abgeschaltet, aber noch lange nicht alle. Das heißt also, es sind weiterhin solche Server aktiv, aber die bekannten Angriffe können den gesamten Verkehr manipulieren. Diese Malware ist also in der Lage, den gesamten Netzverkehr, der über ein solches befallenes Gerät läuft, nicht nur mitzulesen, nicht nur zu verändern, sondern auch ganz genau nachzusehen, welche Inhalte von wo nach wo gehen und diese Daten auf externe Server kopieren, sodass man also, was man auch immer damit machen will, ich habe keine große Vorstellung, in der Lage ist, sich ein Bild davon zu machen, wer wann mit wem was kommuniziert hat. Eine Gefahr, die man nicht unterschätzen sollte und vor allen Dingen, man muss wissen, wenn das Gerät befallen ist, das ist in der Hauptsache dann wohl für Firmennetzwerke auch wichtig, dass ein Neustart des Systems, des kompletten Firmennetzwerks nicht ausreicht, sondern man muss wirklich ein Firmware-Upgrade durchführen, man muss wirklich möglicherweise auch das Betriebssystem updaten. Die Netzwerkgeräte, die davon betroffen sind, ich habe mal versucht abzuschätzen, das sind also durchaus Hunderte. Das sind dabei Asus, Huawei, Ubiqui, D-Link, Linksys, Microtech, TP-Link, ZTE. Ach, ich kann es gar nicht alle aufzählen. Und von denen eben sehr viele. Man sieht, alles das, was Rang und Namen hat, ist hier vertreten und kann hier befallen werden. Noch etwas muss man sagen, diese Software-Technologie, die hier als Malware zum Einsatz kommt, ist auch in der Lage und dafür programmiert, dass sie die Netzwerkgeräte außer Betrieb setzen kann, unbrauchbar machen kann. Denn es gibt einen Befehl, der da drin ist, der die ersten 5000 Byte eines Block-Devices überschreibt, sodass das NAS oder der Router gar nicht mehr starten kann. Also, kein Witz, kein Spaß, es gibt immer mehr, immer neue, immer technologisch interessantere, aber kriminellere Aktionen, die im Netzwerk im Hintergrund heimlich vonstatten gehen. Ein Zuhörer oder Zuseher aus Magdeburg hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es wohl möglicherweise in unseren Mobilfunknetzen für den einen oder anderen in absehbarer Zeit zu Problemen kommen kann. Ich meine, wir wissen es schon seit Jahren, dass die GSM-Netze abgeschaltet werden sollen. Das ist eine alte Technologie. 2G ist also nicht mehr zeitgemäß. 3G UMTS, der nächste Standard, der ist noch längst nicht überall ausgebaut. 4G, da tut sich so langsam irgendetwas. Und wenn man in die Schweiz guckt, da schaltet man das 2G-Netz, also GSM, weitgehend ab. Warum? Weil UMTS dort viel besser flächenmäßig gesehen ausgebaut ist als bei uns in Deutschland. In Deutschland wird es wohl so sein, dass man das GSM noch bis zwei, drei Jahre laufen lässt, weil UMTS noch gar nicht flächendeckend so verfügbar ist, wie es notwendig wäre, um GSM, welches flächendeckend vorhanden ist, zu ersetzen. Das ist mal die gute Nachricht. Aber dennoch, es ist abzusehen, dass es irgendwann eben vorbei sein wird. Und das, was wir da haben, HSPA und so weiter, das soll eigentlich nur noch bis Ende 2020 verfügbar sein. Und dann soll Schluss damit sein. Die Telekom hat ja schon längst gesagt, schon vor 2 Jahren gesagt, dass sie aus der 3G-Technik aussteigen will und dann eben UMTS abschalten will. Diese Frequenzen, die werden im Rahmen eines Updates, das heißt, man will also das Mobilfunknetz modernisieren, bis 2021 noch nutzbar sein. Eine Neuvergabe dieser Frequenzen im 2 GHz-Bereich, also 1920 und 2170 MHz, die werden ja für UMTS genutzt. Aber die laufen Ende 2020 aus. Das heißt, die müssen dann neu vergeben werden, sind auch zum Teil schon neu vergeben worden. Und da man eine Frequenz nun vollkommen neutral ist, da kann man drauf machen, was man will, solange man elektromagnetische Wellen da drauf rumtanzen lässt, dann kann man natürlich auch irgendwelche anderen Übertragungen darüber laufen lassen. Nach dem Wegfall dieser 2 GHz-Bänder, da wird jetzt im 3,5 GHz-Band eine Neuvergabe stattfinden. Und das soll, glaube ich, Ende 2021 bis 2022 auslaufen. LTE, das ist das 4G-Netz. Das ist mittlerweile von den drei deutschen Netzbetreibern so weit ausgebaut, dass für die UMTS quasi nicht mehr interessant ist. Die Telekom zum Beispiel, die bietet in den Ballungszentren doch sehr guten Abdeckung an. Auf dem freien Land ist es noch nicht so weit. Da wird es wohl auch noch ein bisschen dauern. Die schlafen da, wo sie nichts verdienen können, machen sie auch nichts. Ist aber auch klar. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, alten Telefone, die meisten Leute schmeißen ihr Telefon, ihr Smartphone nach 2, 3 Jahren sowieso in die Tonne, weil die Industrie was Neues anbietet, weil die Netzbetreiber ja irgendwelche Tarife anbieten, wo ein Mobiltelefon gleich mit dabei ist, was man sich aussuchen kann, was man natürlich mitbezahlt, aber es sieht so aus, als würde man das quasi umsonst bekommen. Die haben dann die neueste Technologie, da ist es gar kein Problem. Wenn jemand irgendwelche alten Möhren hat mit GMS oder UMTS, die werden vielleicht Probleme bekommen. Aber es gibt ja noch eine ganz andere Geschichte. Es gibt ja auch noch einen Industriemarkt, der viel größer ist als der Mobilfunkmarkt. Und alles, was da unter dem Sammelbegriff Internet der Dinge, IoT oder IoT, fällt, Industrie 4.0 wird es wohl auch bezeichnet. Alles das, was an Geräten, an Maschinen in irgendeiner Art miteinander kommuniziert und das über GSM, weil das eben das preiswerteste war, das am weitesten verfügbare war, das wird sich umstellen müssen. Ja, es wird wohl noch 2, 3 Jahre weitergehen, aber danach funktioniert es dann eben nicht mehr. Es kommt darauf an, wie die Industrie dann weitergeht, ob möglicherweise die Industrie dann zahlen muss dafür, dass diese Netze aufrechterhalten werden. Aber die Frequenzen werden für andere Dienste, für neue Technologien gebraucht. UMTS, alles was da läuft, die Hersteller, die dafür Geräte einsetzen, die müssen sich damit abfinden, dass es bald zu Ende ist. Und Unternehmen, die auf UMTS basierende IoT-Technologien einsetzen, die müssen davon ausgehen, dass sie ihre Technologie erneuern müssen, weil dieser Frequenzbereich bald nicht mehr zur Verfügung steht. Es sind Milliarden und Abermilliarden, die dann auf die Industrie zukommen, wenn diese Technologien die man ja nicht einfach verlieren kann, denn da sind ja ganze Industriezweige drauf auf- und eingerichtet, wenn man das auf einen neuen Standard aufsetzen muss. Gut, von der Infrastruktur ist kein großes Problem. Es müssten ja eigentlich nur die Funkmodule erneuert werden. Das geht aber in der Regel nicht. Gut, möglicherweise auch noch eine kleine Softwareanpassung, aber dass man einfach nur die Module erneuert, das ist sicherlich von den Kosten her kaum besser, als wenn man die gesamte Technologie erneuert. Und dann, naja, GSM wird dann irgendwann auch dran sein. Dann heißt es, die ganzen alten Strukturen, die sich im Netzwerk im Laufe der Jahre gebildet haben, werden irgendwann nicht mehr verfügbar und nicht mehr benutzbar sein können. Ein Sonderfall ist wahrscheinlich noch GSMR bei der Bundesbahn. Da hat man einen abgewandelten Standard, weil dort muss sichergestellt sein, dass zum Beispiel ein Telefonanruf innerhalb einer definierten Zeitspanne tatsächlich durchs Netz gefunden hat und ankommt. Denn im Notfall kann ja ein Zugführer nur nicht sagen, okay, warten wir mal 5 Minuten, dann probieren wir es nochmal. Sondern ich meine, es sind 2 Sekunden, dass der Ruf durchgeleitet sein muss. Deswegen ist dort ein anderer Standard. Ob das nun auch in der Schnelle umgerüstet werden kann, ist die Frage. Und wer sich so Retro-Handys kauft, so alte Dinge, neue Dinge, die auf alt gemacht sind, wie zum Beispiel Nokia 3310, das ist ja vergangenes Jahr neu vorgestellt worden. Das kann aber nur 2G-Netzwerke bedienen. Der wird also dann auch nicht mehr lange Spaß an diesem Telefon haben, so schön wie es ist und so viel Spaß wie es macht. Und was ich auch letztens in der Fernsehsendung hatte, einschalten und es funktioniert, eine viel bessere Funkanbindung hat als in diesem ganzen modernen Dattelkram da. Dennoch, es hört einfach auf. UMTS, HSPA wird im Grunde genommen zu Ende sein und alle Geräte, die auf diesen Funktechnologien basieren, werden dann niemanden mehr haben und kein Netz mehr haben, über das sie kommunizieren können. Vielleicht ist Ihnen das schon aufgefallen. Amazon macht für Alexa Werbung im Fernsehen, im Hörfunk, in Zeitungen, überall. Die geben mächtig Gas. Bei Google habe ich das mit der Werbung in der letzten Zeit nicht mehr so gehört. Aber Amazon. So, aber diese Teile, egal von wem, kommen auch in Automobile hinein. Die Autohersteller können zu einstelligen Eurobeträgen Module kaufen, die sie in ihre neuen Fahrzeuge hineinnageln, die dann die gesamte Kommunikation per Sprache unterstützen. Egal, ob es Freisprechen ist, Telefonanrufe ist, ob es Navigation ist, ob es Bedienungen im Fahrzeug sind oder sowas. Alles das, was nicht absolut sicherheitsrelevant ist, kann darüber und wird darüber gemacht werden. Mit Macht drängt diese Technologie in den Markt. Was steckt dahinter? Nun, man kann sich sicher vorstellen, dass eine solche Technologie Daten zur Verfügung stellt, wer wann wo mit wem, mit welchem Auto wie schnell von wo nach wo gefahren ist, wonach gesucht hat, nach welcher Werkstatt, nach welchem Restaurant, von unterwegs aus welche Artikel bestellt oder gekauft hat, nach welchem Kinoprogramm geguckt hat, nach modischen Sachen gesucht hat. All diese Daten sind Millionen, Milliarden wert. Und wenn man mit seiner eigenen Technologie in Gebrauchsgegenständen und auch ein Auto zähle ich dazu, drin steckt, dann hat man diese Daten. Dann weiß man das ja. Ich meine, die Masse, ist mein Eindruck, hat schon längst aufgegeben, sich gegen Payback zu wehren. Das, wenn ich so an Kassen sehe, dass bestimmt 80% oder gar noch mehr ihre Payback-Karte zücken, dann gerate ich immer in Entzücken. Ja, ein grauenhaftes Entzücken. Weil damit gibt man ja diese Sachen selbstständig preis. Genau die gleichen Leute, wenn ich mit denen aber dann spreche, die haben etwas dagegen, dass sie irgendwelche Quasselbüchsen zu Hause haben. Kann ich auch verstehen. Ist nicht jedermanns Sache. Aber man kommt nicht umhin, weil diese Technologie, diese Funktionalität in sehr vielen neuen Geräten drin sein wird. Egal, ob es die Waschmaschine, der Geschirrspüler, die Kaffeemaschine ist, auch Eierkocher habe ich jetzt schon gesehen. Der Wecker wird längst dadurch ersetzt, das Radio und Musik, Spielgerät allgemein, um es mal so zu sagen, genauso. Diese Büchsen stehen also rum. Der nächste Schritt, der kommt, das ist der Versuch von Amazon, dass man auch in den Telefonmarkt zumindest erstmal als Endgerät einsteigt. Das heißt, dass ich den Echo Connect, ein 40-Euro-Teil, an mein Festnetztelefon anschließen kann und auf der anderen Seite per WLAN meine Amazon Dots und Echos und wie auch immer diese Teile dann heißen und Show damit verbinde, und dann sollen die Anrufe, die über das Festnetz kommen, auf allen diesen Endgeräten von Amazon signalisiert werden, und ich kann von jedem Gerät per Sprachkommando das Gespräch freisprechend annehmen. Wenn ich in meinen Kontakten die Rufnummer und den Namen hinterlegt habe, dann wird mir das sogar noch gesagt, wer anruft, nicht nur die Rufnummer. Und genauso kann ich auch dadurch, dass ich sage, wen ich anrufen will, von jedem dieser Geräte wiederum ein Gespräch aufbauen. Ob es denn wirklich so perfekt funktioniert, werde ich wahrscheinlich die nächsten 2 Wochen mal ausprobieren können, denn natürlich muss ich es machen und muss sehen, was geschieht. Ich muss auch sehen, ob und wenn ja, welche Daten, die wahrscheinlich verschlüsselt sein werden, aber übertragen werden. Aber anhand der Menge der Daten kann man ja schon mal im Groben abschätzen, was da eigentlich passiert. Das heißt, wenn jemand ein solches Gerät zu Hause hat und er hat vielleicht 3, 4 Dots oder Echo Plus oder was auch immer, dann wird er mit diesen Geräten telefonieren oder über diese Geräte telefonieren können. Der nächste Schritt, was Amazon natürlich auch will, das ist, dass wir darüber natürlich auch unsere Gespräche direkt führen. Gar nicht mehr über das Festnetz, sondern nur noch über das Internet. Gut, Festnetz ist ja heute im Grunde genommen auch nicht mehr das alte Festnetz, sondern es ist ja alles nur emuliert. Es ist ja alles Voice over IP, auch wenn wir es direkt nicht mehr sehen. Aber auch da will Amazon einsteigen. Das heißt, es ist wieder eine Stufe, ein Schritt, um noch einen Dienst einzukassieren, um noch mehr Platz zu machen, kann man das sagen? Vielleicht zu böse, die wollen Gewinn machen, okay. Ja, darüber werden wir sicherlich auch noch sprechen müssen. Es gibt auch jetzt mittlerweile immer mehr Endgeräte von Amazon. Mittlerweile hat mir Steffen Prey einen kleinen Schalter geschickt. Von Sonoff gab es so etwas, gibt es auch noch. Sowas bietet jetzt auch ohne Hub, ohne alles Amazon an, dass man damit irgendwo dazwischen schalten. Man muss natürlich ein bisschen löten oder das Ding anschließen können. Seine Geräte schalten kann für unter 10 Euro pro Teil. Und angekündigt ist in den USA schon, dass die auch in größeren Stückzahlen für um die 5 US-Dollar zu kaufen sind. Also diese Quasselbüchsentechnologie im Allgemeinen wird noch weiter und noch mächtiger um sich greifen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wir müssen wissen, was können die, was machen die, was tun die, wo müssen wir vorsichtig sein, wo müssen wir aufpassen. Augen zumachen nutzt keinem. Passieren ja auch noch schöne Sachen. Wenn ich mir überlege, der Hambacher Wald, Hambach. Ich muss mal zurückdenken. In der Zeit, als ich in Köln, später habe ich in Pulheim gewohnt, wohnte, hatten wir in den Jahren 1974, 75, 76, sowas, in Hambach, 2 Kilometer außerhalb des Dorfes und der Ortschaft Hambach, die es lange nicht mehr gibt, die lange umgegraben ist, ein Wochenendhaus. Das war, ich weiß nicht wie lang, so in Erinnerung möchte ich mal sagen, bestimmt 15 Meter lang, Holzhaus, direkt am Waldrand. Und da haben wir dann die Wochenenden zugebracht. Kein fließend Wasser, kein Strom, Außentoilette, aber es war schön, es war traumhaft. Und dann kam der Braunkohletagebau und dann war Schluss. Aber so lange ist das eben schon her, so lange kenne ich Hambach. Bin ab und zu mal da gewesen, am Anfang konnte man noch die Reste sehen, dann war alles umgegraben, selbst die Ortschaft Hambach existiert alles nicht mehr. Und dort haben jetzt viele mutige Mitmenschen Rechtsbruch begangen, muss man klar sagen. Die haben in einen Wald besetzt, haben Baumhäuser gebaut und so weiter, weil sie verhindern wollten, dass der letzte kleine Rest dieses Waldes, dass der auch noch umgebaggert wird. Ja, ich glaube, dass sie irgendwo im Sinne des Grundgesetzes gehandelt haben. Dass es sich hierbei um einen zivilen Widerstand gehandelt hat, weil keine andere Möglichkeit da war. Dass hier ein Rechtsbruch begangen wurde, der vielleicht noch gar nicht als Rechtsbruch zu bewerten ist, aber dennoch ein Rechtsbruch an der Zukunft unserer Kinder, unserer Erben. Denn hier soll schützenswerter Wald mit all seiner Flora und Fauna vernichtet werden, im wahrsten Sinne des Wortes, um Braunkohle zu fördern, die anschließend verbrannt wird. Nicht nur, dass man den Wald kaputt macht, anschließend hat man auch noch die Dreckschleudern, die diese Braunkohle verbrennen. Ja, man hat Widerstand geleistet, der bis vor kurzem widerrechtlich war. Vielleicht auch heute noch ist. Aber dann hat ein Gericht wirklich ganz klipp und ganz klar gesagt, nein, so geht es nicht. Wir können nicht zulassen, dass hier vollendete Tatsachen geschaffen werden. Und wenn wir in 2 Jahren dann vielleicht ein endgültiges Urteil haben, dann kann man das nicht wieder rückgängig machen. Da muss man wirklich sagen, die Rodung des Hambacher Forstes, die erstmal verzögert worden ist, das ist ja gegen den Bürgerwillen, gegen den Volkswillen. Wenn ich mir ansehe, dass Deutschland 80% oder 90%, je nach Umfrage, sagen, nein, das soll nicht gerodet werden. Nein, das ist schützenswert. Da muss man den Richtern sagen, okay, ihr habt den Zeitgeist erkannt. Ihr habt im Sinne des Rechts eine Möglichkeit gefunden, das so weit aufzuschieben, bis man wirklich Klarheit darüber hat, ob es sinnvoll ist, ob es sein darf, ob es andere Möglichkeiten gibt, ob man wirklich diesen Wald unterbaggern muss, ob man ihn wirklich vernichten muss. Das ist ja eigentlich das Richtige. Dass es hierbei ganz klar nur um Geld geht, dass die RBE mittlerweile sagt, okay, wir verlieren eine 3-stellige Millionensumme dadurch, durch diesen Baustopp. Ja, was verlieren denn die Leute, die ihre Ortschaften aufgeben mussten? Die 40.000, denen die Häuser weggenommen worden sind, die Gärten weggenommen worden sind, ihre Erinnerung weggenommen wurde, ihre Kindheit weggenommen wurde. Gut, auf der anderen Seite kommen natürlich auch Gewerkschafter und sagen, ja, aber auf der anderen Seite verlieren wir vielleicht dann 4.000 Arbeitsplätze. Das muss man gegenüberstellen. Nur wie realistisch das ist, wie viele davon, bis es mal so weit ist, von diesen Arbeitsplätzen gar nicht mehr existieren, beziehungsweise die Arbeitnehmer gar nicht mehr da sind, weil sie in Vorruhestand, in Alterszeit oder in Rente gegangen sind. Das wird alles so ein bisschen verschwiegen. Meine Hochachtung vor denen, die widerrechtlich diesen Wald vor der Rodung geschützt haben. Und meine Hochachtung vor den Richtern, die den Geist der Zeit erkannt haben und endlich mal so ein klein wenig weg von diesen Großkonzernen sind, über die unsere Politik immer schützend die Hand hält, mit dem Argument, dass man ja hier an die Industrie, an die Arbeitsplätze, an die Bevölkerung denken muss. Natürlich muss man daran denken, aber man kann auch etwas dafür tun, dass sie andere Arbeitsplätze bekommen, die vielleicht sogar besser sind oder einen Übergang finden in einen anderen Beruf. Nur, wir können nicht einfach Natur und Umwelt zerstören immer weiter und gleichzeitig verkaufen wir Jahr für Jahr wahnsinnig viel Strom aus Deutschland nach außen in andere Länder, weil wir zu viel Strom produzieren. Diese Braunkohlekraftwerke, die kann man nicht einfach aufdrehen wie eine Elektroheizung, die kann man nicht einfach abstellen wie ein Windrad, die kann man nicht einfach wieder hochfahren, indem man am Lichtschalter drückt. Nein, die laufen. Die sind ja auch für eine Grundlast geeignet. Aber wir müssen eben andere Speicher haben. Da ist ein großes Problem, dass wir Strom eben noch nicht vernünftig speichern können. Nur in Pumpspeicherkraftwerken, wo man Wasser mit Strom auf den Berg pumpt. Und wenn man Strom braucht, lässt man es wieder runterlaufen und damit Turbinen antreiben, um es mal ganz platt zu sagen. Aber da muss man eben daran arbeiten und damit arbeiten und auch die Entwicklung weiter vorantreiben. Vielleicht werden wir ja irgendwann mal in jedem Haus einen Akku haben, dass wir über Nacht vom Akku leben können oder in einem großen Netzverbund alle parallel geschaltet sind. Die Entwicklung muss weitergehen. Wir können nicht weiter einfach Kohle verbrennen. Wir können nicht weiter Strom erzeugen und es macht keinen Sinn, noch mehr Windräder und noch mehr Solarkraftwerke aufzubauen, weil wir zu viel Strom haben. Und wir können nicht die Kohle weiter verbrennen. Steinkohle, daraus sind wir ausgestiegen. Die kaufen wir jetzt aus dem Ausland. Das mag für den einen oder anderen Idiotie sein, ist es vielleicht auch. Aber wir müssen Stromtrassen haben, was natürlich ein Problem ist. Ich möchte auch keine Stromtrasse haben mit Hochspannungsleitungen über meinem Haus. Aber das muss eben verträglich gemacht werden im Gespräch mit dem Bürger. Wir sind kein Obrigkeitsstaat. Wir müssen mehr miteinander reden. Die Politik muss mehr mit uns reden. Aber ein kleines Signal ist hier gesetzt worden in Hambach. Und diese vorläufige Stopp dieser Rodung, das macht doch Mut, dass eventuell doch eine Politikwende eingeleitet werden kann. Auch wenn eben diese, die Politik im Moment noch machen, dafür nicht so wirklich zu haben sind. Wie man auch sieht an dieser Posse mit den Dieselfahrzeugen. Für mich hat der Begriff bescheuert eine vollkommen neue Bedeutung bekommen. Was für eine Idiotie. Warum buckelt unsere Politik immer noch vor Lügnern? Das ist doch ein organisiertes Verbrechen, was die Autokonzerne da begangen haben. Die haben gelogen über die Fahrzeuge, über den Schadstoffausstoß, über den Spritverbrauch, Dieselverbrauch. Die haben damit auch Steuerklassen erwirkt, die diese Fahrzeuge gar nicht verdienen. Der Endkunde ist letztendlich betrogen worden. Der Staat ist betrogen worden um Steuer. So, und was macht unsere Politik? Nichts. Wir sprechen mal mit denen und gucken mal und geht nicht und die können nicht und die wollen nicht und die geben 5.000 Euro auf ein Neufahrzeug. Ja, verdammte Hacke, wie soll ein Arbeiter, der vor 2 Jahren ein Auto gekauft hat, im Vertrauen darauf, dass es sauber ist, dass er was Gutes tut für die Umwelt, wie soll der denn heute mit 5.000 Euro sein altes Auto, wo er nichts mehr für kriegt, abgeben und dann ein neues kaufen? 5.000 Euro kriege ich von meinem Händler auch als Rabatt, wenn ich da hingehe und mit dem darüber verhandle. Das ist überhaupt keine Großtat. Was hier passiert, das ist im Grunde genommen ein Konjunkturprogramm für die Automobilgeschichten. Und ich kann und will nicht verstehen, dass im Ausland Hunderttausende von Fahrzeugen zurückgekauft worden sind, zum Beispiel von VW. Ich glaube, es sind insgesamt jetzt mittlerweile über 1 Million weltweit, die Käufer haben den Neupreis zurückbekommen und hier bei uns in Deutschland nicht. Und die Politik steht da und redet mal so ein bisschen mit der Autoindustrie, lässt sich am Nasenring durch die Manege führen. Das ist nicht mein Politiker, der sich so benimmt, der so etwas macht, sondern da müssen andere hin. Da müssen hin Politiker, die für die Menschen da sind. Ich bin der Meinung, es sind bei diesem Dieselgipfel und diesem Abkommen sind zigtausende Kraftfahrzeugbesitzer verarscht worden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Geschichte mit der Umrüstung, ja, wo soll die Umrüstung herkommen? Die Industrie kann innerhalb der nächsten 2 Jahre gar nicht so viele Umrüstungssätze liefern, wie benötigt würden. Und die Autos müssen dann doch stehen bleiben. Oder glaubt irgendjemand, wenn ich mit meinem Diesel, der verbotenerweise und betrügerischerweise zu viel Schadstoffe ausstößt, dass ich damit irgendwo in eine Umweltzone fahren darf, indem ich vorzeige, guck mal, ich habe einen Bestellschein für ein Nachrüstkit, um mein Fahrzeug umrüsten zu lassen, passiert im Jahr 2022. Das glaubt doch keiner. Und die Umwelt hat auch nichts davon. Nein, die Politik müsste hier ganz klar sagen, so nicht. Die einzige Hoffnung, die wir jetzt noch haben, das ist, dass genügend dieser betrogenen Dieselfahrzeugbesitzer zu Gericht gehen, an der Sammelklage teilnehmen, die im Moment auch vom ADAC zum Beispiel unterstützt wird und von Verbraucherschutzorganisationen, und dass dann auch Gerichte und Richter, die den gleichen Geist haben wie auch die Hambach-Urteile, dass die dann sagen, okay, das reicht. Alle können jetzt klagen, dass sie ihr Auto zurückgeben können, wegen Betrug, vorsätzlichen Betrug, wegen arglistiger Täuschung und den Neupreis zurückbekommen. Das ist das Einzige, was sein kann. Und nicht irgendwo Zuschüsse vom Staat oder sonst etwas. Und glaubt denn wirklich einer, dass der Audi-Chef Stadler, der im U-Haft sitzt, gut, der ist ja jetzt erstmal abgesetzt worden, dass er nur aus Spaß eingesperrt worden ist, oder dass Winterkorn als ehemaliger VW-Chef, dass er sich nicht mehr trauen kann, in die USA zu reisen, weil er dort gleich eingesperrt werden will, und dass der Daimler-Chef jetzt seinen Abschied angedroht hat, nur weil er irgendeinen Orden kriegen soll oder sowas. Nein, auch der steht ja schon, meine ich mal, so ein bisschen mit einem Fuß in den Knast. Und es kommt ja noch viel, viel mehr. Also, unsere Politik ist nicht in Ordnung. Absolut nicht in Ordnung. Die Kraftfahrzeugbesitzer werden so etwas von verarscht. Und die Käufer, und das ist für mich eigentlich das Schlimmste überhaupt, kaufen weiter bei den Firmen, die sie betrogen haben, belogen haben, getäuscht haben und die das weiter so machen. Warum eigentlich? Warum hört man nicht auf, bei solchen Firmen zu kaufen? Warum eigentlich? Ich verstehe es nicht. So, das war's. Heute wird es keine ganze Stunde, aber dafür ist es ja andermal viel länger geworden. Und ich werde jetzt sehen, dass ich das noch schneide, dass wir es heute Abend wieder online haben, und bin gespannt, ob es darauf irgendwelche Reaktionen gibt, denn die Reaktionen auf die Audios sind ja doch sehr wenig geworden. Es kommen zwar eine ganze Menge E-Mails, und ich muss darüber nachdenken, ob ich nicht auf der Homepage möglicherweise einen Kommentarbereich einrichte für die Audios, für die Leute, die sich nicht im Forum anmelden möchten, und dennoch etwas dazu sagen. Aber muss ich erst mal sehen, wie ich es lösen kann, wie es machbar ist und ob es sinnvoll ist. Ich denke darüber nach. Ich möchte all denen, die bis hierher zugehört haben, dass ich das toll finde, dass ihr das ausgehalten habt, und bedanke mich bei all denen, die gespendet haben. Ich bin froh darüber. Ich konnte wieder ein bisschen weitermachen, ein paar neue Themen ausgraben und ein paar Sachen kaufen, die jetzt aufbereitet werden müssen. Ich bedanke mich bei all denen, die anonym spenden, die nicht genannt werden wollen. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Es sind viele, die das nicht dazu schreiben oder die explizit schreiben, ich möchte nicht genannt werden. Vielen Dank dafür. Ja, und dann würde ich sagen, schaut einfach mal in den Shop hinein und träumt nicht davon, dass eure Kreditkarten nicht auslesbar sind. Es kommt in 2-3 Wochen nochmal ein Thema, wo ich so in 2-3 dieser Fälle aufgreifen werde. An so ein Schutzdingen da in irgendeiner Art und Weise, egal was es macht, ob es jetzt im Shop kauft oder irgendwo anders kauft oder euch von der Bank schenken lasst oder sowas. Aber es ist wichtig. Und diejenigen, die schon den Schaden haben, meldet euch einfach mal bei mir. Ich versuche daraus ein Thema zu machen. Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich nochmal, wünsche eine schöne Woche. Bis nächste Woche Montag zur nächsten CC2-TV-Sendung. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.